das Leben wird irgendwie auf links gedreht.
Mhm.
Und ja, du läufst auch in Fallen rein, ganz klar. Es ist eine Krankheit, du musst dir immer wieder sagen, es ist eine Krankheit, obwohl du eben äußerlich nichts siehst. Du siehst also kein Gipsbein oder sonst irgendwas. Und mit guten Tipps muss man sich ein bisschen auch zurückhalten.
Naja, ne? Das,
also auch das ist mir mehrfach passiert, wo ich dann immer dachte, warum reagierst du jetzt so? Ich habe das doch nur gut gemeint.
Mhm.
Ne? Aber es war nur gut gemeint.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir mit einem Angehörigen von einem an Depressionen erkrankten Menschen. Wenn du selbst von Depressionen betroffen bist oder dich nicht gut fühlst, hör diese Folge bitte nicht alleine. In unseren Shownotes findest du Anlaufstellen und hilfreiche Kontakte, an die du dich bei Problemen wenden kannst. Und jetzt starten wir in unser Gespräch, in dem uns Peter Jeschkeit von seinen Erfahrungen als Angehöriger berichtet. Bei aller Ernsthaftigkeit des Themas gelingt es ihm, nicht nur anderen Angehörigen Mut zu machen, sondern uns dabei zu helfen, diese augenscheinlich nicht sichtbare Krankheit sichtbar zu machen. Hier bei Lebenswert ist uns die Aufklärung immer ein wichtiges Anliegen, und zwar die Aufklärung über die wichtigsten Risiken auf das Leben. Und zu diesen Lebensrisiken gehört auch die Berufsunfähigkeit. Und um eine umfängliche Aufklärung zu leisten, zählen natürlich die unterschiedlichsten Perspektiven dazu. Und wir haben schon mehrfach hier in diesem Podcast betont und herausgestellt, dass psychische Erkrankungen die Hauptursache für Berufsunfähigkeitsausfälle sind und haben aus dem Grund auch schon mehrere Gespräche mit Betroffenen geführt, also mit Betroffenen oder ehemals Betroffenen von psychischen Erkrankungen. Heute haben wir die besondere Gelegenheit, mit einem Angehörigen zu sprechen, denn natürlich ist auch die Sichtweise der Angehörigen ganz, ganz wichtig. Und wir schätzen das sehr, lieber Peter Jeschkeit, dass du heute hier bei mir im Gespräch sitzt und bereitwillig mit uns auch deine Geschichte teilst. Ich sage herzlich willkommen, Peter.
Hallo Shilou, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, es ist großartig, dass du dich bereit erklärt hast, uns hier zur Verfügung zu stehen heute. Denn es ist ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, auch als Angehöriger, keine einfache Situation, mit jemandem zusammenzuleben, der eben über einen langen Zeitraum von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. Und wir wollen darüber sprechen, wie es dir damit ging, wie du dich gefühlt hast und auch wie sich die Situation entwickelt hat. Ja, du erzählst heute. Es ist Folgendes passiert. Deine Lebenspartnerin ist in eine depressive Phase gerutscht oder hatte eine ist psychisch erkrankt. Kannst du schildern, wie es dazu gekommen ist und vor allen Dingen auch, wie lange sich dieser Zeitraum hingezogen hat, dem ersten Gefühl, dass es so sein könnte, bis zu der richtigen medizinischen Diagnose?
Das ist ein langer Zeitraum. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist das bestimmt schon Jahrzehnte her, als die Basis dafür gelegt wurde. Also Kindheit, Beziehung, solche Sachen. Das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, dass irgendwas sich verändert hatte, das war 2017. 2017 mussten wir uns viel um meine Mutter kümmern. Wir mussten sie pflegen. Das war auch immer über einen ziemlichen Zeitraum. Es war sehr intensiv. Es war nicht schön. Und das hat sie auch sehr belastet. Mhm. Ich glaube, mehr belastet als mich. Und sie hat dann gesagt, ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin auch so unruhig tagsüber. Ich kaufe mir mal in der Apotheke so ein leichtes Mittel. Und das tat doch eigentlich ganz gut. Vielleicht war es auch eine Kopfgeschichte nach dem Motto, ich nehme was und das tut mir gut. Aber das waren die Anfänge, wo es mir aufgefallen ist. Und es ging denn die ganze Zeit so weiter, es wurde nicht schlimmer, nein. Und dann gibt es immer den Auslöser, der das jetzt wirklich ins Rollen bringt. Für mich ist das so wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das war bei ihr im Jahr 2020, 2021. Das hängt mit der Arbeit zusammen. Und zwar war das, das geht in Richtung Mobbing. Mhm. Sie war Schulbegleitung und die Lehrerin sagte schon eine Woche, nachdem sie das Kind kennengelernt hatte, das Kind macht mir die ganze Klasse kaputt. Das muss raus. Und ein halbes Jahr später war das dann wirklich soweit. Es wurde dann gesagt, das Mädchen soll keine Schulbegleitung mehr haben. Es wird zurückgestuft ein Jahr. Und du Schulbegleitung, wir brauchen dich jetzt nicht mehr.
Was wäre die Aufgabe von deiner Lebenspartnerin gewesen oder was war die Aufgabe in dieser Rolle der Schulbegleiterin für das Mädchen?
Als Schulbegleitung kümmerst du dich dann eben um Kinder, die ein Handicap haben. Mhm. Und bei dem Mädchen war es ganz speziell so, durch die Flucht hat sie wahnsinnig viele Sachen eben auch gesehen, erfahren. Und sie konnte auch nicht richtig Deutsch. Heißt also, sie musste dann in der Stunde auch immer motiviert werden, dass sie am Unterricht dabei bleibt.
Also eine sehr verantwortungsvolle, menschlich verantwortungsvolle Rolle auch, die deine Partnerin da übernommen hat.
Auf jeden Fall.
Und trotzdem wurde sie dann Mobbingopfer.
Ganz genau. Ne, weil die Lehrerin hat da eben an sich gedacht und ich will das nicht mehr. Ne, und damit war sie also vor der Situation, in der Schule gibt es jetzt im Moment kein Kind, wofür ich tätig sein kann. Und jetzt bin ich erstmal in Bereitschaft. Bereitschaft bedeutet, du wartest darauf, dass morgens ein Anruf kommt und fahr mal in die und die Schule. Da ist jemand krank geworden. Und dann fährst du dahin und du weißt aber nicht, was erwartet dich da. Normalerweise stellst du dir vor, die müssten alle glücklich sein, dass jemand kommt und sich um das Kind kümmert. Aber das ist nicht unbedingt so. Das ist dann teilweise sogar so, dass du als Schulbegleitung noch nicht mal auf die normalen Toiletten darfst, sondern du musst dann auf die Schülertoilette.
Das ist ganz schwer vorstellbar für mich gerade, was du erzählst. Ne, ja.
Mhm. Ne, und sie hat dann zum Glück relativ schnell wieder ein neues Kind gekriegt zur Betreuung. Was auch bei uns im Ort war.
Also an einer anderen Schule.
An einer anderen Schule, ganz genau. Und das war aber dann nur sowieso zeitlich befristet. Aber ja, sie hatte durch diese Mobbing-Geschichte, hatte sie schon, ich sage jetzt mal, überspitzen Knacks weg. Mhm. Ne, das.
Ja. Und das war 3 bis 4 Jahre, nachdem die Situation mit deiner oder mit eurer Mutter war, mit der Pflegesituation, das war ja sehr viel später, ne?
Ganz genau. Mhm. Das war sehr viel später. Wenn ich sie jetzt fragen würde, war die Situation mit meiner Mutter jetzt der Auslöser oder so belastend? Ich weiß nicht, was sie da sagen würde. Weil, mhm. weil sie hatte damals immer gesagt, du, das ist für mich ganz normal, dass ich damit hinfahre mhm. und dich unterstütze mhm. und so. Ne, das war überhaupt gar keine Frage.
Aber auch das ist ihr ja sehr zu Herzen gegangen. Das
Absolut.
Hat sie sich ja sehr zu Herzen genommen, die Hilfsbedürftigkeit von deiner Mutter auch in
ja,
der
ganz genau.
Pflegesituation. Ne? Mhm.
Ne, und sie hat dann also noch ein halbes Jahr, bis dieses Kind eben die Grundschule verlassen hatte. Mhm. So lange hat sie auch noch weitergearbeitet. Und sie merkte aber schon, dass ja, sie wurde immer antriebsloser und auch zu Hause immer ruhiger eigentlich. Mhm. Und sagte dann, oh, mir fällt das immer schwerer, mich auch zu motivieren und aufzuraffen. Und ich warte mal jetzt noch die Sommerferien ab, die 6 Wochen, mhm. Ob es sich dann bessert. Aber es besserte sich nicht. Und dann war also der Zeitpunkt da, wo sie zum Arzt gegangen ist. Bis mhm. dahin war auch das Wort Depression überhaupt nicht im Raum. Mhm. Ja, aber sie ist dann zum Hausarzt gegangen und hat mit dem Hausarzt geredet. Das ging relativ schnell. Der stellt ein paar Fragen. Und nach 2, 3 Minuten hat er schon gesagt, das hört sich an wie eine Depression.
Wann ist das gewesen? 2021 oder später?
Das war 2021. Mhm. Genau. Mhm.
Du hast beschrieben, dass deine Lebenspartnerin für einen längeren Zeitraum dann Rolle rausgenommen wurde und dass sie sozusagen in Bereitschaft war, in Rufbereitschaft war. Und das ist ja auch eine besondere Situation der Unsicherheit zum einen und zum anderen auch dieses, da wird jemand gerade nicht gebraucht. Also das Gefühl wird vermittelt, wir brauchen deine Dienste im Moment gar nicht. Ne? Das ist ja, wie ich gerade gesagt habe vorher, eine ganz wertvolle Aufgabe, die sie geleistet hat und die sie wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne aus eigenem Antrieb geleistet hat, Kinder zu unterstützen in dieser Situation, die natürlich hier auch in der Gesellschaft erst einmal ihren Platz suchen und ankommen müssen. Und dann so rausgekegelt zu sein und das Gefühl zu haben, wir wollen auf diese Dienste gar nicht zurückgreifen im Moment, aus unterschiedlichen Gründen, die wir jetzt auch gar nicht so genau kennen, ist ja wahrscheinlich eine ganz schwierige Situation. Habt ihr darüber gesprochen in der Zeit? Konnte sie da mit dir noch drüber sprechen?
Wir haben dann darüber gesprochen, ja, aber unsere Gespräche gingen eher in die Richtung, die Unsicherheit jeden Morgen, klingelt das Telefon, muss ich irgendwo hin?
Ach so, muss oder, ich mich fertig machen und los oder nicht?
Genau, oder klingelt das Telefon nicht und dann habe ich einen freien Tag. Mhm. Ja, also das waren die Gespräche. Und dieser Zeitraum dauerte aber zum Glück nur 4 bis 6 Wochen, mhm. Ja, so in dem Dreh.
Und kurz vor der Diagnose Depression, hast du gerade eben erzählt, wurde sie immer ruhiger und zog sich immer mehr in sich zurück und hat eigentlich gar nicht mehr gesprochen?
Oder ja, wie? Gar nicht, das wäre ja zu schlimm. Aber sie wurde dann ruhiger, wir haben weniger geredet. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt lief auch immer Radio im Hintergrund. Mhm. Radio war dann auf einmal tabu. Mhm. Das sollte dann lieber auch aus sein, also dass dann wirklich Ruhe ist. Und in Farben gesprochen, würde ich sagen, die Welt war dann auf einmal nicht mehr farbig wie vorher, sondern sie ging runter ins Graue.
Und hast du Warnsignale wahrgenommen in ihrer, ja, wie soll ich das sagen, in ihrem ganzen Verhalten ansonsten noch? Also du hast jetzt gerade gesagt, es lief kein Radio mehr, sie hat sich immer mehr zurückgezogen. Ab wann, kannst du dich noch dran erinnern, ab wann du selber für dich das Gefühl hattest oder ist jetzt wirklich eine ernsthafte Geschichte? Irgendwas stimmt jetzt wirklich ernsthaft nicht mehr und hast das angesprochen oder wie hast du dich verhalten in dieser Situation als Angehöriger?
Das erste Problem war schon mal zum Arzt zu gehen. Also sie macht in der Regel einen großen Bogen um Ärzte und sie hat Monate vorher ist sie schon mal wegen körperlicher Beschwerden, was ja auch oftmals ein Hinweis ist auf Depressionen, körperliche Beschwerden, die jetzt wirklich nicht konkretisiert werden können, wo kein Grund für ermittelt werden kann, war sie bei einer Osteopathin und hat sich darin behandeln lassen und nochmal behandeln lassen. Und die Osteopathin hatte dann gesagt, also für mein Empfinden, ich merke da auch nichts, ich finde da auch nichts, Sie sollten vielleicht mal mit jemandem reden über ihre Probleme, die sie so haben, was sie belastet. Und das hat sie dann als nächstes gemacht.
Das ist ja schon mal
das
gut.
Das war dann keine das Ärztin. Ist gut. Ne? War keine Ärztin, sondern es war jemand, der auch Gesprächsführung macht, Gesprächstherapeut, Lebensberatung in der Richtung. Und ja, dann ist sie da mal ein paar Mal hingegangen und es tat ihr auch sehr gut. Ne, sie kam dann immer nach Hause und oh, das war eine tolle Stunde und wie wir uns da unterhalten haben. Aber irgendwann sagte die Frau dann, das übersteigt eigentlich das, was ich hier leisten kann. Sie müssten jetzt richtig in Behandlung gehen.
Und erst dann ist sie zum Arzt gegangen,
ganz
deine
genau.
Partnerin.
Das war dann tatsächlich der Auslöser. Ich war da sehr froh drüber.
Ja.
Ne, dass sie dann zum Arzt gegangen
ist. Ist auch schwierig als Angehöriger, kann ich mir vorstellen, so eine Idee zu unterbreiten und zu sagen, geh doch mal zum Arzt damit.
Ja, du musst da auch ganz vorsichtig sein. Ne?
Genau.
Genauso wie dann später im Laufe der Depression selber, wenn das erstmal diagnostiziert ist. Aber du kennst ja deinen Gegenüber und weißt ja, wie er reagiert, wie er tickt, sag ich mal. Und ja, insofern, da fiel mir schon ein Stein vom Herzen. Und der Hausarzt sagte das dann und gab dann auch gleich den Tipp, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen zum Psychiater. Und das hat sie dann auch relativ zeitnah gemacht, mit dem gesprochen. Und der sagte auch gleich, ja, sie brauchen psychotherapeutische Behandlung.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zu dir als Angehöriger, da ist mir nochmal wichtig zu verstehen, hast du das Thema am Anfang so reflexartig vielleicht auch ein bisschen von dir geschoben und hast gedacht, nee, das ist schon nichts Ernstes, da wird nichts sein, jetzt ist mal eine Überbelastung da oder eine starke emotionale Beanspruchung, das kenne ich ja alles, habe ich ja auch mit meiner Partnerin besprochen. Hast du das so ein bisschen, hast du dich dagegen innerlich gewehrt oder hast du relativ schnell akzeptieren können, dass es doch in Richtung psychischer Erkrankung, Depression gehen könnte?
Als Angehöriger habe ich erstmal ganz andere Gedankengänge gehabt als Partner. Mhm. Ne, ich dachte, wohin geht jetzt unsere Beziehung? Hat das jetzt mit uns beiden als Partnerschaft zu tun, diese Veränderung? Oder an was anderes habe ich in dem Moment noch gar nicht gedacht. Ne, das brauchte denn erstmal einige Zeit, bis eben auch das andere mit reinkam. War ich persönlich natürlich zunächst mal sehr froh, dass es nicht der Auslöser war, sondern miteinander lag. Und dass sie das dann eben auch entsprechend in der Richtung angegangen ist. Aber das waren meine ersten Gedanken dazu.
Das finde ich ganz, ganz interessant, was du erzählst. Also ich kann mir vorstellen, es ist eben, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Die Gefühle natürlich auch durch die Angehörige gehen, wenn sich bei dem Partner oder der Partnerin eine Erkrankung einstellt und die Situation immer schwieriger auch im Zusammenleben wird. Wie hast du dich selbst gegenüber der Lebenssituation abgegrenzt zu Hause? Also hast du relativ schnell für dich gemerkt, ich muss mich jetzt selber stabilisieren, auch um eine Stütze zu Hause zu sein? Wie bist du damit umgegangen, als die Diagnose da war?
Ja, erstmal musst du natürlich damit klarkommen, mit dieser Diagnose Depression. Man weiß, es ist eine Krankheit und du musst dich dann aber, bei mir war es quasi das erste Mal im Leben, dass ich mich richtig damit überhaupt beschäftigen muss. Und ja, was ist das überhaupt? Wie äußert sich das? Und all sowas. Mhm. Ne? Also das ist auf jeden Fall erstmal der erste Schritt gewesen. Und ja, ansonsten, von den Gedankengängen war es dann so, ja, ich kann ja jetzt nicht mein Leben so weiterleben, wie ich es gemacht habe. Ich kann ja jetzt nicht auf einmal überall hingehen und
deine Partnerin alleine lassen.
Und die Partnerin bleibt alleine zu Hause. Mhm. Ja, also da hätte ich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt und deshalb habe ich das auch nicht getan. Und letzten Endes, so komisch wie es jetzt klingt, der Anstoß, was zu unternehmen, kam von meiner Partnerin. Mhm. Ne, die hat mich darauf hingewiesen, Mensch, ich habe ja was gelesen von einer Selbsthilfegruppe, die gegründet werden soll. Eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Depressiven. Wäre das nicht was? Und ja, ich habe dann auch erstmal überlegt und bin dann aber da auch relativ schnell zu einem Treffen nochmal hingefahren. Und ja, das tat mir gut. Mhm. Ne? Also damit ging es dann eben los, dass ich da Leute hatte, mit denen ich reden konnte, die das auch verstanden haben. Und wo ich dann auch gelernt habe, zum einen durch die Gruppe, zum anderen auch durch Informationen, die ich gelesen und gehört habe, Podcasts zum Beispiel, dass ich mich auch um mich selbst kümmern muss.
Ja.
Und das war also ganz, ganz wichtig. Und ich habe das dann aber vorher eigentlich schon bemerkt, dass ich, wenn ich mit unserem Hund gegangen bin, die Spaziergänge mit dem Hund wurden länger. Wurden nicht bewusst länger, unbewusst wurden sie länger. Was vorher eine Dreiviertelstunde war, das waren dann auf einmal anderthalb Stunden, wo ich denn für mich war in meiner kleinen Welt.
Mhm. Ja.
Mhm. Und das genauso habe ich dann irgendwann angefangen, als das Wetter wieder schöner war, Fahrrad zu fahren. Mhm. Ich habe mich wahnsinnig oft dann aufs Fahrrad gesetzt und bin für mich alleine 2-3 Stunden Fahrrad gefahren. Das waren Sachen, die taten mir gut.
Es ist natürlich sehr schön, was du erzählst, dass ihr untereinander Verantwortung füreinander auch übernommen habt und deine Partnerin dich auf die Selbsthilfegruppe aufmerksam gemacht hat. Und du danach dann auch, als du gehört hast, du musst diese Selbstfürsorge für dich auch betreiben, dir deinen Raum genommen hast und deinen Interessen nachgegangen bist. Oder naja, zuerst sozusagen gezwungenermaßen durch den Hund und später aber auch durch das Radfahren. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen gar nicht so konkret auf das Thema Finanzen eingehen, aber wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir durchaus mal Hinweise geben können, wie es eigentlich finanziell in einer solchen Situation auch ist, wie sich dies auf die finanzielle Situation auswirkt. Gab es finanzielle Einbußen und habt ihr diese auffangen können?
Die Einbußen gab es auf jeden Fall. Und zwar, als sie gearbeitet hat und dann krank wurde, dann ist sie ja erstmal in die Lohnfortzahlung reingekommen. Die 6 Wochen, wo dann eben das Gehalt voll weitergezahlt wird. Da merkst du noch nichts. Aber danach rutschst du dann rein in den Krankengeldbezug. Mhm. Der Krankengeldbezug, das ist schon spürbarer. Auch der Krankengeldbezug ist nicht lebenslang, solange du krankgeschrieben bist. Das ändert denn, hat geendet nach 1,5 Jahren. Und ihr Arbeitsverhältnis bestand noch, weil ja irgendwie noch im Kopf war, weiterzuarbeiten. Also ist sie dann reingerutscht in die Arbeitslosigkeit. Hat Arbeitslosengeld gekriegt,
ja.
Also nochmal ein Stück runter.
Das ist ein Einschnitt dann.
Ja. Und ja, wir sind also in der begnadeten Situation eigentlich, dass wir in einem Haus wohnen, was abbezahlt ist. Dass du eben diesen großen Faktor Miete nicht hast. Ne? Mhm. Ja, was heißt, wo wir es gemerkt haben, wo wir gegen angesteuert sind? Bei unserer Ernährung. Da kannst du auch eine Menge machen. Sie ist schon seit Jahrzehnten Vegetarierin. Seitdem wir uns kennengelernt haben, ich habe mich früher ganz normal ernährt und bin dann aber auch fast Vegetarier. Und ja, wir ernähren uns entsprechend der Saison.
Ja.
Mhm. Ne? Wenn eben Sachen reif sind, ja, gerade genau. Auch bei uns reif sind,
sehr gut.
Dann essen wir das. Viele Gemüsesachen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch an. So hätte ich das früher auch empfunden.
Nee, es hört sich gar nicht komisch an.
Wenn ich jetzt die Beispiele so bringe.
Ja.
Wir essen zum Beispiel Steckrübeneintopf. Mhm. Steckrübeneintopf, wenn ich das früher gehört habe. Meine Eltern kamen aus Ostpreußen. Mhm. Für mich war das ein reines Nachkriegsessen.
Ja, das erinnert mich auch an meine Oma.
Ja, ja, genau. Und
trotzdem gut.
Solche Sachen essen wir, schmeckt gut. Ne? Oder Pastinaken. Mhm. Kannte ich früher auch nicht. Es ist auch lecker und wenn das hier Saison hat, ist es auch günstig.
Ja,
ne?
Genau. Ich würde gerne nochmal auf deinen Freundeskreis zu sprechen kommen oder euren Freundeskreis. Ihr habt ja sicher auch einen gemeinsamen Freundeskreis vor der Diagnose Depression gehabt. Wie hat sich das entwickelt in der Krankheitsphase? Wie ist euer Umfeld mit der Erkrankung umgegangen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Zunächst mal, unser Freundeskreis ist nicht so groß gewesen. Mhm. Resultiert mit Sicherheit auch daher, wir kommen beide aus, in Anführungsstrichen, gescheiterten Ehen, als wir uns kennengelernt haben. Dadurch reduziert sich der Freundeskreis ja auch schon automatisch. Und ja, erstmal ist natürlich die Sache, wenn du Sachen, Einladungen immer wieder ablehnst, dann kommt das nicht so gut an. Und du brauchst auch einige Zeit, bevor du dich überhaupt überwindest, deinem Umfeld von deinen Depressionen zu erzählen.
Das kann ich verstehen.
Mhm. Ja, das geht schon los innerhalb der Familie. Da möchtest du keinen belasten. Ne? Möchtest du jetzt unbedingt deine Mutter belasten oder möchtest du deine Kinder belasten, die alle ja nicht mit dir zusammenleben, sondern das nur am Rande mitkriegen. Und mit Freunden geht es weiter. Ne? Und ich weiß zum Beispiel noch, als es losging, natürlich merkt das Umfeld, dass du nicht mehr regelmäßig zur Arbeit gehst. Und dann sagst du eben auch erstmal nur ganz allgemein, oh, ich bin krank, mir geht's nicht so gut. Und bis du denn diesen Schritt machst, dass du dann eben auch dich wirklich dann outest und sagst, ja, ich habe Depressionen.
Ja, wahrscheinlich, weil es dann zu lange dauert und dann ist es auch auffällig und dann
ganz genau.
Muss man irgendwie raus mit der Wahrheit. Ne?
Ganz genau, ne? Den Schritt machst du und bei Freunden ist es so ähnlich. Ne? Mhm. Natürlich bei guten Freunden sagst du es schon, aber du merkst dann auch relativ schnell, das ist ein Thema, was natürlich nicht andauernd auf die Tagesordnung kommen kann. Mhm. Und es hat auch nicht jeder Verständnis dafür. Ne? Es gibt Leute im Freundeskreis, die haben vorher schon damit zu tun gehabt, mit diesem Thema. Dass da eben in der Verwandtschaft eben auch schon Depression da war. Die können das nachvollziehen und die können auch nachvollziehen, dass eben diese ganzen sozialen Kontakte, dieses Aufrechterhalten von sozialen Kontakten, dass das weniger wird. Andere Leute können das nicht unbedingt nachvollziehen.
Und hast du das Gefühl, dass diese Menschen, die es nicht nachvollziehen können, dann sehr stark urteilen oder dass sie es einfach nur nicht verstehen können, dass sie sich gar nicht reindenken können?
Das ist eine Sache, da sprichst du gar nicht drüber, das sprichst du gar nicht groß an und das lässt du dann irgendwann auslaufen, dass es immer weniger wird.
Also es ist dann eine Vermeidungsstrategie einfach.
Ja, genau. Vielleicht sind die Freunde auch wiederum dann halt nicht so wichtig gewesen, ne, aber...
Ja, genau. Das würde ich auch so sehen.
Ne, das sind dann eben die Sachen, die vorkommen.
Du hast vorher über die Selbsthilfegruppe gesprochen, auf die dich deine Partnerin aufmerksam gemacht hat. Hast du da ähnliche Geschichten gehört von den anderen Angehörigen oder Betroffenen?
Das ist eine Selbsthilfegruppe für Angehörige.
Nur für Angehörige.
Nur für Angehörige. Wobei es gibt inzwischen auch dieses Wort Zugehörige, was ich vorher nicht kannte. Und bei uns ist es eben so, Angehörige, das sind eben sowohl Familie, können genauso gut auch Freunde sein. Mhm. Ne? Und hinter diesem Zugehörigen, da verbergen sich die Freunde. Und ich weiß noch damals, als ich dann in die Selbsthilfegruppe gegangen bin, das erste Mal, ich dachte dann, oh ja, hier lernst du eben auch andere Leute kennen, wo eben auch der Partner von betroffen ist. War nicht. Mhm. Ne? Es waren Leute da war... Eine Freundin war davon betroffen, ein Bruder war davon betroffen, eine Mutter war davon betroffen oder auch Kinder waren davon betroffen. Mhm. Ja, und so ist das also bis jetzt noch, dass vor allem Eltern da sind, wo Kinder betroffen sind. Ja, die Kinder dann im Alter zwischen 20 und 45 Jahren.
Mhm. Ja.
Wo das denn eben das Thema ist. Ne? Und am Anfang dachte ich dann immer, oh, ich möchte ganz gerne jemanden, mit dem ich mich über meine Situation austauschen kann.
Das heißt, das hat dir nur bedingt geholfen, insofern, dass du dich quasi verstanden gefühlt hast, grundsätzlich erstmal, aber die Probleme waren komplett anders gelagert.
Einerseits anders gelagert, ja, aber ich habe dann ziemlich schnell begriffen, eigentlich ist das ganz egal, ob das jetzt der Partner ist, der die Krankheit hat, ob es die Kinder sind, die die Krankheit haben oder die Mutter oder Freunde. Die Thematik ist gleich und du hast Leute, mit denen kannst du reden, mit denen kannst du ganz offen reden in einem, ich sag mal, behüteten Raum. Du weißt genau, nichts dringt nach draußen und jeder hat diese Probleme.
Kannst du mit uns teilen, was die größten Sorgen von Angehörigen sind? Also so übergreifend gesprochen?
Eine Sorge ist natürlich Suizidgefahr. Ne? Wir sind hier in Hannover, Region Hannover, Robert Enke hat jeder vor Augen.
Ja.
Und das ist ein großes Thema. Gerade auch, wenn Kinder betroffen sind, wenn die gerade eine schwere Phase haben, wo sie sich eben abschotten und noch nicht mal mit den Eltern jetzt wirklich so viel zu tun haben wollen. Da denkst du immer, oh, was ist jetzt mit meinem Kind gerade? Und hoffentlich tut sich das Kind nichts an. Die Depression ist ja immer so eine Wellenbewegung. Es ist mal schwerer, dann wird es wieder ein bisschen abgeflacht. Und du hast Hoffnung, dass es dann eben so weitergeht. Aber dann kommt womöglich wieder so eine schwerere Phase. Bei leichteren Phasen, da machst du dann eben ja die Überlegung, wie schön könnte das Leben sein? Was verpasst der Betroffene durch diese Krankheit? Ja, und das sind eigentlich so die Überlegungen, die bei jedem immer wieder auftauchen.
Mhm. Also diese positiven Gefühle, also das, was du gerade gesagt hast, darüber denke ich gerade nach. Wie schön könnte das Leben sein? Das ist da jetzt zwar als Sorge aufgetreten in Richtung der Angehörigen oder der Betroffenen, dass sie das gar nicht so genießen können oder so. Ist es denn überhaupt selber möglich, zuversichtlich zu sein? Dass sich die Situation wieder klärt, dass es sich bessert, dass man gemeinsam da durchgehen kann. Hast du immer wieder bei dir gemerkt, dass du aber im Grunde deines Herzens ganz viel Vertrauen hattest darauf, dass die Situation sich wieder verbessert?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ich lebe ja jetzt mit dieser Situation, Partnerin mit Depressionen, schon seit über 3 Jahren. Mhm. Und hätte ich dieses Vertrauen nicht, diese Hoffnung nicht, dann wären wir, glaube ich, nicht mehr zusammen. Mhm. Ne? Weil viele Partnerschaften zerbrechen ja an diesem Thema Depressionen. Ich habe auch neulich erst gehört, da war ich in einer sozialpsychiatrischen Beratungsstelle, um mir das mal anzugucken, und sprach dann genau dieses Thema an. Ich komme in die Selbsthilfegruppe und dachte, sind vielleicht auch mehr Leute, wo der Partner erkrankt ist. Und die Frau guckte mich an und sagte dann nur zu mir, in der Partnerschaft kann man sich trennen.
Mhm. Ja.
Böse, ne? Aber
einfache Lösung.
Es ist eine Menge Wahrheit dran, ne? Wenn du bedenkst, dass von den Zahlen her jede zweite Partnerschaft daran zerbricht.
Mhm. Das heißt, deine Partnerin ist jetzt auch noch betroffen.
Ja, sie ist also immer noch betroffen.
Ja, seit 3 Jahren.
Ja.
Ja. Du hast im Vorfeld bei einem Vorgespräch berichtet, dass du selber dich sehr engagierst für die Aufklärung rund um depressive Erkrankungen beziehungsweise psychische Erkrankungen auch im Allgemeinen gesprochen und dass du auf Veranstaltungen einen Infostand aufbaust, wo du auch Materialien verteilen möchtest und auch für Fragen persönlich zur Verfügung stehst und hast mir berichtet im Vorfeld, dass das gar nicht so aktiv genutzt wird von den anwesenden Leuten da vor Ort, sondern dass die eher einen Bogen um dich machen und damit eigentlich gar nicht so gerne in Berührung kommen, beziehungsweise wenn mal jemand da steht und vielleicht einen Katalog oder so durchblättet oder einen Flyer und du sprichst diese Person bewusst an, dass man dann doch merkt, ganz schnell, da sind Widerstände und da möchte man nicht ins Gespräch kommen. Ist das deine Beobachtung generell, dass Menschen immer noch, obwohl wir in dieser Gesellschaft so aufgeklärt sind eigentlich und über alle Themen Bescheid wissen und auch wissen, dass es eine Erkrankung ist, ist das so, dass man immer noch diese Berührungsängste überall merkt?
Also du merkst diese Berührungsängste schon, ja. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war, ich sag mal vor 20, 30, 40 Jahren, wo beim Thema Depression jeder immer vor Augen hatte den Begriff Klapse. Das ist zum Glück nicht mehr so. Aber die Offenheit, dass du mit jemandem so im freien Raum darüber reden kannst, die ist nicht unbedingt da. Weil du möchtest ja auch nicht unbedingt, dass ein Kollege oder eine Freundin das jetzt mitkriegt. Was habe ich für Probleme in meinem Verwandtenkreis, Bekanntenkreis? Ne? Also als Beispiel kann ich jetzt nur sagen, ich war in diesem Jahr auf einem Gesundheitstag von einem großen Unternehmen, hatte da meinen Tisch gestehen und ich saß dahinter, um für Fragen, für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Da ist niemand gekommen. Mhm. Vielleicht mal vorbeigegangen und was liegt denn da? Und aber ansonsten nichts weiter. Und gerade wenn zwei Leute zusammenkamen, zwei Kollegen, Kolleginnen, da überhaupt nichts. Mhm. Also da waren die Schritte eher noch schneller dran vorbei. Mhm. Mir ist dann aufgefallen, wenn ich mal von dem Tisch weggegangen bin und einfach nur der Tisch verwaist dastand mit den ganzen Sachen drauf, dass dann schon Personen gekommen sind und sich das dann eben interessierter angeguckt haben. Die sind stehen geblieben, haben sich dann auch mal einen Flyer genommen, um den durchzublättern, was vorher nie passiert wäre. Mhm. Und ich bin dann von der Seite drauf zugestoßen und habe dann gesagt, in Deutschland ist es eigentlich so, dass jeder von uns kennt jemanden mit Depressionen. Wir könnten jetzt darüber sprechen, wir hätten ein gemeinsames Thema. Und dann diese 1:1 Gespräche, wenn keiner dabei war, du konntest dich ganz normal unterhalten. War toll. Mhm. Die gingen relativ schnell sehr, sehr tief. Aber das sind Sachen, meine Erfahrung, dass sie eben wirklich nur in dieser 1:1 Situation sind.
Aber das haben wir hier von unseren anderen Gästen, die auch ehemals betroffen waren von psychischen Erkrankungen, tatsächlich auch gehört, dass wenn man es wirklich anspricht und in diese 1:1 Situation geht, man dann von ganz vielen Seiten hört, das hatte, weiß ich nicht, meine Schwester auch schon oder der oder diejenige war betroffen, das kenne ich und so. Also da kommt dann immer mehr und viele öffnen sich dann erst. Also wir sind offenbar als Gesellschaft schon nicht nur stärker betroffen, als wir vielleicht wissen, sondern wir sind dann auch in der Lage, offen damit umzugehen. Das ist ja auch ein großes Ziel von uns, dass wir hier sozusagen dem Thema einen Raum bieten und dieses Tabu möglichst verringern mit unseren Gesprächen. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp für Angehörige? Was können Angehörige tun oder hast du Handlungshinweise für Angehörige?
Angehörige sollten sich auf jeden Fall auch um sich selbst kümmern. Ganz, ganz wichtig. Und nicht den ganzen Tag nur daneben sitzen oder Arbeiten abnehmen und dass sich die erkrankte Person dann womöglich auch gar nicht mehr gebraucht vorkommt. Kommt auch nicht so gut an. Also auf jeden Fall um sich selbst kümmern. Was bei mir eben, wie gesagt, ist, das ist das Fahrradfahren, das ist dieses viele auch draußen in der Bewegung Natur sein, in der Bewegung sein. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen mit Yoga.
Sehr gut.
Ich bin eigentlich nicht der Yoga-Typ, absolut nicht, aber ich habe dann nach so einer Probestunde gemerkt, oh, nach diesen 1,5 Stunden, das tat mir so gut. Ich war 1,5 Stunden in einer ganz anderen Welt. Und ja, solche Sachen, ne? Dass man eben Sachen für sich selbst macht, was dann eben auch ganz, ganz wichtig ist, das ist sowohl für den Angehörigen als auch für den Betroffenen, das ist das Reden. Ne? Der Betroffene redet ja in der Regel in der Selbsthilfegruppe oder in seiner Therapiestunde. Der Angehörige hat auch die Chance zu reden in der Selbsthilfegruppe oder mit Freunden halt auch. Mhm. Und ja, ich persönlich habe eine super Situation, die mir also auch sehr, sehr gut tut, gut getan hat, immer noch gut tut. Das ist, ich muss jede Woche 2-mal zur Physiotherapie. Und wenn du so einen Therapeuten schon über Jahre kennst, dann erzählst du dir eben auch ziemlich private Sachen.
Ja.
Und auch dieses Thema Depression mit meinem Therapeuten auch mal ansprechen zu können, durchsprechen, der hat selbst in seiner Verwandtschaft, Bekanntschaft auch schon Erfahrungen gemacht. Mhm. Von daher kann man auch da gut drüber reden. Ne?
Mhm.
Also ganz, ganz wichtig. Und was dann noch wichtig ist, das ist, dass man sich eben auch untereinander noch weiter erzählt. Ne? Mit der Partnerin. Auch wenn es schwer fällt, aber dass man diese Stille durchbricht.
Mhm. Ne?
Weiterhin ins Gespräch kommen. Und wir haben es zum Beispiel auch gemacht, es gibt ja zurzeit auch so Spiele, die du dir kaufen kannst, mit Fragen drauf.
Mhm.
Erzählt euch was. Das sind dann Fragestellungen oder Themen, ganz kurz angerissen, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Und darüber sprichst du dann eben.
Mhm.
Der eine beantwortet die Frage, der andere beantwortet die Frage.
Das ist schön. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, wenn es so angeleitet ist, sozusagen,
ja,
in diesem Spielszenario.
Ganz genau. Dadurch kommst du ins Reden, dadurch bleibst du beim Reden dabei. Und ganz, ganz wichtig.
Ja, toll. Das war, fand ich, ganz ermutigend für andere Angehörige, die das jetzt hören, dass man eben auch so viel Positives daraus mitnimmt.
Mhm.
Weil es ist ja wirklich eine dunkle, schwere, lange Zeit auch jetzt gewesen. Oder als es angefangen hat, vor allen Dingen. Ne?
Ja, das kommt auch immer wieder, ne? Weil wir waren jetzt erst vor kurzem im Urlaub. Wir waren eine Woche auf Baltrum und Baltrum ist eine Insel, die kannte ich früher überhaupt nicht. Meine Freundin fährt da schon seit Jahrzehnten hin und das ist ihre Insel.
Mhm.
Und ja, und dann packst du zusammen und am Vorabend kriegst du dann schon mit, dass die Stimmung runtergeht. Und ich freue mich da gar nicht so richtig drauf.
diesen Reflex, obwohl ich natürlich weiß, dass es völlig falsch ist, aber ist es nicht trotz aller Geduld und trotz aller Zuversicht, die man aufbringen muss in dieser Situation und die du vor allen Dingen auch aufgebracht hast, das hast du ja gerade sehr schön berichtet, ist es nicht trotzdem ab und zu so, dass man so reflexartig denkt, jetzt möchte ich den anderen schütteln und sagen, jetzt, es wird alles wieder gut und jetzt reiß dich zusammen. Jetzt lass uns irgendwie rausgehen und alles ist wieder gut.
Ja, das ist eine Sache, da musst du reinwachsen und da wächst du auch rein als Angehöriger, wenn dir an der Partnerschaft zum Beispiel gelegen ist. Ne? Am Anfang ist es natürlich so, das Leben wird irgendwie auf links gedreht. Und ja, du läufst auch in Fallen rein, ganz klar. Es ist eine Krankheit, du musst dir immer wieder sagen, es ist eine Krankheit, obwohl du eben äußerlich nichts siehst. Du siehst also kein Gipsbein oder sonst irgendwas. Und mit guten Tipps muss man sich ein bisschen auch zurückhalten.
Naja, das,
also auch das ist mir mehrfach passiert, wo ich dann immer dachte, warum reagierst du jetzt so? Ich habe das doch nur gut gemeint. Ja, aber es war nur gut gemeint, es war nicht wirklich gut.
Aber man darf dann trotzdem nicht beleidigt reagieren und sich zurückziehen, sondern man muss ja dann auch in der Situation wieder Verständnis aufbringen. Also das meine ich damit. Ne? Es ist ein schwieriger Prozess, immer wieder sich selber zu stabilisieren und sich selbst zu motivieren, weiter mit einer verantwortlichen, aufrechten Haltung da durchzugehen.
Ja, das ist ja, du musst ja immer wieder vor Augen führen, das ist nicht dein Partner, der das sagt. Es ist die Krankheit, die mit dir spricht.
Ja. Ja,
und das ist das große Problem.
Mhm.
Na, du liebst deinen Partner, dein Partner liebt dich, nur es kann in dem Moment halt nicht so gezeigt werden.
Mhm.
Na, und
wer hat dir das gesagt? Diesen Satz, den du gerade gesagt hast, das ist die Krankheit, die da spricht und nicht dein Partner.
Das habe ich, als ich mich anfangs mit der Krankheit beschäftigt habe, habe ich das des Öfteren in Büchern gelesen, in Podcasts gehört und sehr weitergeholfen hat mir, gerade in der Anfangsphase, bei den Spaziergängen mit meinem Hund, habe ich immer Knöpfe im Ohr. Und ich habe da dann das Hörbuch gelesen, das Buch von Kurt Krömer.
Ja, ja, das ist ja auch so viel besprochen, ist auch sehr, sehr gut.
Du darfst nicht glauben, was du denkst.
Ja.
Und er hat das ganz toll wirklich, er hat das selber gelesen, das Buch ganz toll geschrieben. Und da tauchen solche Sachen immer wieder auf, dass das eben nicht der Mensch ist, dass es die Krankheit ist. Ja, und das hat bei mir also sehr, sehr viel bewirkt.
Mhm.
Ja, und kann ich also auch nur jedem empfehlen.
Das glaube ich. Ja, es hat vor allen Dingen, das hat er ja selber in verschiedenen Interviews hinterher gesagt, sehr viel bewirkt, weil er einer der ersten Männer waren, die so offen damit umgegangen sind. Und wir ja hier auch schon häufiger mal thematisiert hatten, dass es eben gerade für Männer, die eben vermeintlich stärker sind und keine Schwäche zeigen dürfen und so weiter, dass es da auch viel zu Drucksituationen führt, dass man selber sich das nicht zugestehen möchte oder dass man auch vor allen Dingen nicht gegenüber anderen sich mit diesem Thema öffnen möchte und sagen, ich bin von Depressionen betroffen oder ich bin von psychischen Erkrankungen betroffen.
Ja, von den reinen Zahlen her leiden ja weniger Männer an Depressionen als Frauen. Weshalb sind die Zahlen so? Weil die Männer eben eine Hemmschwelle haben, entsprechend offen zu sein.
Mhm.
Offen zu sein, eben mit anderen darüber zu reden und auch zum Arzt zu gehen.
Mhm.
Ja, also deshalb wird das eben nicht so diagnostiziert. Und jetzt komme ich wieder zurück, einen Schwenk zur Angehörigengruppe. Auch da sind die Frauen in der Mehrheit.
Mhm. Weil sie sich eher Hilfe suchen.
Ganz genau.
Hm.
Ne, dass die eben offener mit dem Thema sind, darüber kommunizieren wollen und können. Auch da merkst du es.
Hm.
Ne, also, liebe Männer, denkt um.
Ganz genau.
Es tut nicht weh.
Genau, guter Appell. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe es dir vorher schon mal gesagt, ich sage das hier aber gerne nochmal, es ringt mir wirklich höchsten Respekt ab. Ich habe da große, große Anerkennung für dich als Partner, was du hier erzählst. wie du deine Lebenspartnerin begleitest, seitdem die Diagnose gestellt wurde. Und dass du es schaffst, offensichtlich dich selber immer wieder so zu motivieren und zu stabilisieren, dass du den Halt geben kannst und dass du die Geduld aufbrichst und auch die Zuversicht aufbringst, dass es zu einer Besserheit führt, dass es wieder eine Verbesserung geben kann. Und das muss man, glaube ich, auch. Aber es ist, ich kann mir so gut vorstellen, wie schwer das sein muss. Und ich weiß nicht, ob ich selber in der Lage wäre dazu. Ich finde das ganz, ganz toll. Also wirklich große, große Hochachtung davor. Muss ich wirklich sagen.
Danke. Du musst ja auch immer vor Augen halten, der Partner oder sonstige Angehörige, überhaupt die Erkrankten, die haben ja nicht mit dem Finger geschnipst und haben gesagt, ich möchte jetzt die Depression haben.
Klar, ja, natürlich. Trotzdem ist es im Alltag wahnsinnig schwer. Also es ist für beide schwer. Es ist für die Betroffenen schwer, aber es ist eben als Angehöriger auch wahnsinnig schwer, finde ich, damit umzugehen. Und deswegen wirklich habe ich wahnsinnig viel Respekt davor, was du erzählt hast. Lieber Peter, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine ausführlichen Erzählungen und dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast und natürlich auch deine Tipps. Und ich muss sagen, dass ich rausgehört habe, wie trotz aller Widerstände, durch die du mit deiner Partnerin jetzt gegangen bist, dass eure Beziehung da, glaube ich, sehr stabil ist. Und ich wünsche dir das auch weiterhin und freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für deine Offenheit.
Danke, Shilu.